ist es so, dass was wir so oberflächlich unter Zeitmanagement verstehen, das sind eher so Maßnahmen zur Effizienzsteigerung. Und das ist so ein bisschen so, wenn man ins Badezimmer kommt und die Badewanne läuft über, wenn man dann erstmal anfängt, auf eine möglichst effiziente Art und Weise den Boden aufzuwischen.
Hey und herzlich willkommen zu Create and Care, dem Podcast, in dem es um dich und dein eigenes Wohlbefinden geht. Du erhältst von mir hier regelmäßig praktische Impulse zum Aufladen deiner Batterien im Alltag und Denkanstöße für deine eigene Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Tanja Kapell alias Frau Hölle und ich bin deine Begleiterin auf dem Weg zu mehr Kreativität und Selbstfürsorge im Alltag. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren super spannenden Podcast-Folge mit einer super spannenden Gesprächspartnerin, die ich mir heute eingeladen habe in meinen Podcast. Diese Gespräche, die ich ja in meinem Podcast auch führe als Ergänzung zu den Solo-Folgen, die dienen auch unter anderem dazu, dir ja auch wirklich praktische Impulse, Input, Tipps und auch einfach Informationen mitzugeben für verschiedenste Bereiche im Alltag, die natürlich alle immer mit meinen beiden Fokusthemen Kreativität und Selbstfürsorge zu tun haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du heute aus dieser Folge genauso viel wie ich mitnehmen kannst an praktischen und hilfreichen Informationen und Tipps von meinem Gast. Denn es geht heute um ein Thema, das, glaube ich, uns alle beschäftigt. Und es geht vor allen Dingen um einen Satz, den du sicherlich schon oft gehört oder dir selbst gesagt hast. Ich sage ihn immer noch zu mir selbst, eigentlich sogar fast jeden Tag. Nämlich ist der Satz, ich habe keine Zeit. Oder noch besser, das mache ich irgendwann anders mal. Mache ich irgendwann später mal und ich habe keine Zeit, sind, glaube ich, die meistgehörtesten, gelesensten, ausgesprochensten Sätze, die man so kennt. Und tatsächlich höre und lese ich auch beide immer im Kontext mit Kreativität und Selbstfürsorge. Denn das sind beides Themen, für die hat man halt meistens im Alltag irgendwie zwischen den anderen 87 Dingen keine Zeit. Und dann macht sie irgendwann später mal, wenn dann halt vermeintlich mal Zeit übrig bleibt. Ho, ho, ho. So, um dem Ganzen heute mal auf die Spur zu gehen und vielleicht diese Lüge aufzudecken, die sich dahinter versteckt, habe ich mir einen Gast eingeladen, und zwar die Christina von The Happy Work Life. Ich muss dazu im Vorfeld schon mal sagen, sie ist auf jeden Fall der absolut pünktlichste Gast, den ich jemals hatte. Sie ist auch derjenige Gast, der, ich glaube, direkt nachdem ich die E-Mail rausgeschickt habe mit dem Formular für die Vorabinformationen, direkt geantwortet hat. Also man merkt schon so ein bisschen, glaube ich, die DNA von Christina. Deswegen habe ich sie liebevoll auch im Vorfeld Miss Minutes genannt. Es ist einfach, ich glaube, es wird richtig, richtig toll mit Christina. Ich freue mich sehr, dass sie heute mein Gast ist. Christina, schön, dass du bei mir bist heute in meinem Podcast.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und ich freue mich sehr darauf, mit dir ein bisschen über Zeit im Alltag zu sprechen.
Oh ja, darum geht's heute. Lass mich noch kurz ein paar Worte und Sätze zu dir loswerden, falls der die Zuhörer dich noch nicht kennt. Wir beide folgen uns tatsächlich schon ziemlich lang, haben wir festgestellt. Ich glaube, du mir länger als ich dir oder ich dir unbekannterweise auch schon länger. Auf jeden Fall haben wir schon ziemlich viel voneinander mitbekommen in unserer Vita. Ich weiß jetzt aber auch, dass du nicht nur glücklich verheiratet bist, sondern auch die Mutter eines 9-jährigen Sohnes. Ich besitze ja 2 Söhne, also auch hier so eine gewisse Ähnlichkeit. Und genau, du bist gelernte, lass mich nicht lügen, Kommunikationsberaterin und Texterin. Genau. Ne? Das ist dein eigentlicher Job, aber hast über so ein paar Umwege im Leben, möchte ich mal schon vorab vielleicht andeuten, zu deinem eigentlichen Job und deiner jetzigen Berufung, nämlich der Zeitmanagement-Expertin gefunden, richtig?
Richtig, genau. Ja, das ist richtig. Ich habe lange in der Unternehmenskommunikation gearbeitet, auch in so einem Themenbereich, der eigentlich so ganz unkreativ ist, nämlich in der Finanzkommunikation. Ich habe viele Geschäftsberichte begleitet und habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht als Texterin und Kommunikationsberaterin. Und dann bin ich so ein bisschen zum Thema Zeitmanagement gekommen, weil ich über meine Selbstständigkeit geschrieben habe auf Instagram. Und weil mir 2019 was passiert ist, was mein Leben kurzfristig so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Ich habe eine Krebsdiagnose bekommen und dann stellt man sich natürlich im Zusammenhang mit Zeit ganz viele ganz grundsätzliche Fragen. Also ich habe halt irgendwie dann zurückgeschaut und wie du vorhin gesagt hast, man sagt halt im Alltag so oft, ach, das mache ich später, das mache ich am Wochenende, das mache ich, wenn es mal ruhiger ist, das mache ich, wenn ich mal später mehr Zeit habe oder wenn die Kinder groß sind oder so. Und wenn man dann so eine Diagnose bekommt und vor diesem ganzen Therapieplan steht, dann fragt man sich natürlich immer, was ist denn, wenn es dieses später vielleicht gar nicht gibt? Und das war für mich so eine ganz harte Erkenntnis, wo ich für mich entschieden habe, nee, das, was mir wichtig ist, das muss ab sofort in meinen Alltag passen. Und zwar wirklich in das, was ich jede Woche und jeden Tag tue. Ich will das nicht mehr aufschieben auf irgendeinen später, sondern das muss halt jetzt passen. Und dann war das Thema Zeitmanagement da. Und ich habe mich halt gefragt, wie kann denn das funktionieren? Wie kann ich das schaffen, dass das da reinpasst? Und habe ganz viel ausprobiert.
Ganz viel ausprobiert heißt, wo hast du da angefangen?
Also ich habe ich bin ein Bücherwurm, das heißt, ich habe erstmal ganz viel gelesen. Das ist so meine Standardstrategie, wenn ich mich mit was Neuem beschäftige. Ich habe erstmal ganz viele Bücher zum Thema gelesen und ich fand viele davon nicht so richtig hilfreich, weil oder nur in Teilen hilfreich, weil die halt häufig, also A, von Männern geschrieben worden sind und weil die sich sehr, sehr oft darauf fokussieren, wie man halt möglichst effizient in seinem Beruf arbeitet. Da geht es nicht so häufig um Themen wie Vereinbarkeit oder um Work-Life-Balance oder wie man so, ich sag ganz mal, diese Verantwortungsvielfalt, die man ja irgendwie als berufstätige Mutter halt häufig jongliert, wie man das halt in den Alltag integriert bekommt. Und zwar so, dass man nicht nur alles das schafft, was man sich so vornimmt in den verschiedenen Verantwortungsbereichen, die man so hat, sondern halt eben auch noch Zeit für sich findet und die Dinge, die einem halt irgendwie wichtig sind und die einem Freude machen. Und dann habe ich da immer so ein bisschen weitergelesen und habe halt einfach mal so ausprobiert, ob sich halt vielleicht so diese gängigen Zeitmanagement-Methoden und Hacks nicht halt auch anwenden lassen, nicht nur um immer mehr in weniger Zeit zu schaffen, sondern auch um Zeit für sich irgendwie da rauszuholen.
Ja, du hast dir, glaube ich, auch in deinem Instagram-Profil auf die Fahne geschrieben, Job, Haushalt, Mutterschaft und wo bleibt Zeit für mich? Ne? Zeitmanagement genau. Aus weiblicher Perspektive neu gedacht. Das fand ich super spannend, weil ich glaube, das schon nochmal ein Unterschied ist, was du auch gerade gesagt hast, zu dem männlichen Ansatz von mehr aus dem Tag rausholen, um noch mehr Arbeit zu schaffen und besser zu performen. Ne? Dieses alte Spiel von Self-Optimierung versus eigentlicher Work-Life-Balance.
Ja, genau.
Darf man das überhaupt sagen, Christina?
Also ich mag den Begriff.
At the happy work-life, sag doch mal.
Ich mag den Begriff Work-Life-Balance nicht so richtig gern. Ich benutze ihn trotzdem, weil halt alle sofort wissen, was gemeint ist. Ich finde den aus zwei Gründen so ein bisschen schwierig. Zum einen finde ich, ist eine Balance ein Zustand, der ja per se sehr instabil ist und der ist irgendwie wackelig und man muss immer ausgleichen und ausbalancieren. Ich finde das jetzt nicht so super erstrebenswert, das permanent zu tun, um halt irgendwie zwischen Work und Life so ein Gleichgewicht herzustellen. Und auf der anderen Seite frage ich mich halt schon, ob Work und Life eigentlich die richtigen Dinge sind, die man da gegeneinander vergleicht, weil das schiebt ja so ein bisschen den schwarzen Peter dem Work-Teil zu. Arbeit ist immer anstrengend, ist immer, kostet Kraft und zerrt an einem. Und der Life-Teil kriegt dafür so den, das ist immer entspannend und erholsam und so weiter. Und ich glaube, alle, die Kinder haben, die wissen halt schon, das geht so nicht immer auf. Ne? Also manchmal ist das Life halt auch echt ganz schön anstrengend. Und ich glaube, wir müssen halt eher von dem Versuch, Arbeit und Alltag oder Leben auszugleichen, eher hinkommen zu so einer Art Energiemanagement, dass man halt guckt, was kostet mich Kraft und was gibt mir Kraft und das versuchen, gut gegeneinander auszugleichen. Und also nur Arbeit gegen Freizeit aufzurechnen, finde ich, greift so ein bisschen zu kurz und ist, glaube ich, auch einfach für viele deswegen nicht so hilfreich, um mehr Entspannung oder Zufriedenheit im Alltag zu finden.
Mhm. Total spannend. Ist das auch schon so dein erster Hack? So energiemanagementmäßig zu gucken, wo kann ich vielleicht Energie rausholen, was nimmt mir Energie, das hast du ja gerade angesprochen, und wo ist vielleicht dazwischen noch irgendwo so ein Müh für mich selbst?
Ja, ich glaube schon, also ich finde halt, dass das Zeitmanagement ist halt so eine Art Werkzeug, das kann man so oder so einsetzen. Ich kann Zeitmanagement-Methoden benutzen, um möglichst viel in möglichst wenig Zeit zu schaffen. Oder ich kann Zeitmanagement-Methoden einsetzen, um ganz bewusste Entscheidungen zu treffen, was ich mit meiner Zeit tun möchte. Und ich glaube halt, dass dieses bewusste Entscheidungen treffen halt das ist, worauf es halt eigentlich ankommt und was einen auch wegführt so von diesem ständigen Effizienzgedanken. Und insofern wenn man halt in Energiemanagement denkt und halt überlegt, was einen Kraft kostet und was einem Kraft gibt, dann bedeutet das, dass man ja auch immer wieder reflektiert, wie der eigene Alltag gerade so aussieht und was an einem zerrt und was einem was zurückgibt. Und das, finde ich, ist ein super wichtiger Zeitmanagement-Hack, halt einfach mal einzuführen, dass man wie so eine Art agiles Zeitmanagement betreibt, also sich immer wieder selber hinterfragt und immer wieder guckt, passt das denn noch, was ich mir vor einem halben Jahr überlegt habe? Also mein Zeitmanagement verändert sich zum Beispiel eigentlich permanent, weil mein Alltag sich ja auch permanent verändert. Und dann fassen halt die gleichen Werkzeuge, halt, die vor einem halben Jahr gut gepasst haben, jetzt vielleicht einfach nicht mehr dazu.
Da höre ich so durch die Zeilen hindurch auch ein Thema heraus, was natürlich für mich total spannend ist, die Selbstfürsorge. Und verbunden mit der Selbstfürsorge auch so die achtsame Lebenshaltung, um die es ja hier in dem Podcast auch sehr, sehr stark geht. Das spielt da auch irgendwie eine so zwischen den Zeilen mit rein, auch überhaupt erstmal zu reflektieren. Das ist ja auch eine ganz ein ganz großer Gewinn, den man überhaupt erstmal erringen kann, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt. Überhaupt erstmal zu gucken, wie geht's mir innerlich? Und wenn du auch sagst, wo sind meine Baustellen, wie verteile ich meine Zeit? Das alles hat ja sehr viel mit Selbstreflexion zu tun, ne? Und dann zu gucken, wie verhält sich mein Energiehaushalt, überhaupt erstmal zu spüren. Energie, hallo, was bedeutet für mich Energie? Also das höre ich auch alles so ein bisschen, ne? Wenn du sagst, Energie managen und auch umverteilen, das erfordert sehr viel Reflexion erstmal überhaupt und Beschäftigung mit sich selbst. Also ja, die total. Introspektion, so in sich hineinkehren, zu gucken, was ist denn da eigentlich los in mir drin? Und du hast tatsächlich auch mal auf Instagram gesagt, haha, kann ich dir darauf festnageln sogar, dass für dich Zeitmanagement auch Selbstfürsorge ist. Ne? Also ja, das absolut. Greift das eigentlich auch auf.
Absolut. Also ich glaube, dass es ganz oft so ist, gerade mit diesen Self-Care-Maßnahmen, die man so häufig sieht, so, ah, dann machst du irgendwie einen Spa-Tag im Spa oder ein schönes Schaumbad oder irgendwie sowas, dass man damit versucht, wieder was zu reparieren, was halt irgendwie vorher im Alltag kaputt gegangen ist durch zu viel Stress und einfach durch so eine Überlastung an Aufgaben und an Mental Load. Und ich glaube halt, dass Zeitmanagement Selbstfürsorge ist, weil man damit halt nochmal einen Schritt vorher ansetzen kann. Also man kann quasi verhindern, dass der Akku so komplett leer läuft und hat halt eher die Chance dafür zu sorgen, dass man halt rechtzeitig wieder auflädt und gar nicht halt erst reinläuft in diese völlige Überlastung. Insofern finde ich schon, dass Zeitmanagement auch ein ganz wichtiger Akt der Selbstfürsorge ist, ja.
Das hast du toll gesagt, dass es ja eigentlich viel mehr darauf ankommt, schon vorbeugend und präventiv zu handeln und zu agieren, ne? Im Sinne auch der Zeitverteilung, für mich selbst natürlich ja, auch. Es geht ja auch immer um Me-Time, meine Auszeit, vor allem als Mutter, da sind wir wieder dabei, ne? Wann findet überhaupt noch statt? Und nicht irgendwie reaktiv und danach zu handeln und zu denken, ja gut, jetzt war wieder eine scheiß Woche, jetzt haue ich mich einmal in die Badewanne, dann ist schon alles wieder gut. Das ist ja so, ne? Genau. Dieses alte Märchen der funktionierenden Pseudo Selbstfürsorge, aka Wellness, Behandlung. Ja. Ich putze da einmal drüber und putze den ganzen Stress einfach weg in der Badewanne und dann bin ich wie neu. Haha, nicht.
Es gibt noch so ein anderes Bild mit der Badewanne, was ich tatsächlich gerne benutze, um das so ein bisschen deutlich zu machen. Weil oft ist es so, dass was wir so oberflächlich unter Zeitmanagement verstehen, das sind eher so Maßnahmen zur Effizienzsteigerung. Und das ist so ein bisschen so, wenn man ins Badezimmer kommt und die Badewanne läuft über, wenn man dann erstmal anfängt, auf eine möglichst effiziente Art und Weise den Boden aufzuwischen. Das ist so dieses Zeitmanagement für mehr Effizienz. Wo jeder normale Mensch natürlich sagen würde, aber man muss ja erstmal das Wasser abdrehen. Und ich glaube, darum geht es so ein bisschen bei meiner persönlichen Herangehensweise ans Zeitmanagement. Erstmal zu gucken, wo ist denn der offene Wasserhahn und kann ich den vielleicht zudrehen? Und kann ich daran was verändern, bevor ich anfange, halt mich selbst und meine Arbeitsweise auf Effizienz zu trimmen und zu optimieren und einfach besser im Aufwischen zu werden? Halt einfach zu gucken, was sind denn die Ursachen? Wo kommt das denn alles her? Und wie kann ich besser damit umgehen?
Das hört sich für mich leider schon so ein bisschen an, als ob das ganze Thema Zeitmanagement und Zeit irgendwie aus dem Alltag rauskitzeln, wo eigentlich ja keine gedachte Zeit ist, so viel Arbeit ist. Ist das wirklich so, Christina?
Ja, schon. Ne? Also es ist halt irgendwie, ich würde dir jetzt gerne sagen, es gibt so den einen Mega-Hack und die eine super Lösung, die alle Probleme.
Den wollen wir hören, ja.
Auflöst. Es gibt natürlich gute Strategien, aber es ist schon natürlich auch mit einem gewissen Aufwand verbunden, weil natürlich es auch oft so ist, wenn wir mal bei dem Badewannenbild bleiben, dass es halt einfach einfacher ist oder naheliegender ist, irgendwie an der Aufwischtechnik zu arbeiten, als halt irgendwie die großen Hebel zu suchen und zu bewegen. Dann reden wir dann halt auch über Aufteilung von Care-Arbeit und gemeinsame Aufteilung von Haushaltsaufgaben und sowas. Das sind halt auch alles unangenehme Gespräche. Das sind halt auch jetzt irgendwie nicht so, da ist es halt einfacher, sich ein Schaumbad einzulassen. Das ist irgendwie so die schnelle Lösung versus der Rest, der ist dann halt schon auch Arbeit. Das ist richtig, ja. Aber es gibt schon eine Sache, die ich wichtig finde. Vielleicht kann ich das noch sagen, wenn wir jetzt so über Zeithacks sprechen. Also was mein Zeitmanagement tatsächlich sehr viel besser gemacht hat, war, dass ich angefangen habe, Zeit sichtbar zu machen. Also Zeit ist ja was, wofür wir keinen Sinn haben. Wir können sehen und wir können hören und wir haben ein Zeitgefühl, aber das ist eben nur ein Gefühl. Wir haben keinen Sinn, der Zeit misst und der uns sagt, das war jetzt eine Stunde. Und dieses Zeitgefühl führt einen ja einfach auch oft in die Irre. Und deswegen ist es wichtig, dass man Zeit im Alltag irgendwie greifbarer macht. Und das kann man gut mit dem eigenen Kalender tun. Und die Technik nennt sich Kalenderblocking. Das bedeutet eigentlich nur, dass man Aufgaben nicht auf eine Liste schreibt, sondern als Termin in den eigenen Terminkalender einträgt. Und das hat den Vorteil, dass man halt gezwungen ist, da eine Zeitschätzung zu ergänzen, wie lange diese Aufgabe dauert. Und ich glaube, du kennst es bestimmt auch. Man ist ja so sehr leicht dabei, halt irgendwie To-Do-Listen zu schreiben, die 10 oder mehr Aufgaben enthalten und wundert sich dann abends, warum habe ich denn eigentlich nur 4 oder 5 davon geschafft, wenn überhaupt?
Nein, kenne ich nicht.
Und dann sucht man den Fehler ja immer bei sich. Man denkt dann irgendwie, man ist zu undiszipliniert oder hat nicht genug geschafft oder war nicht fokussiert genug und so weiter.
Absolut.
Und wenn man das als Aufgabe in den, als Termin in den Kalender einträgt, dann sieht man halt mal, dass der Tag von vornherein einfach nur Zeit für 4 oder 5 Aufgaben hat und gar nicht für mehr. Und das ist das ganze Geheimnis von Kalenderblocking. Man sieht es halt einfach besser, wie viel Zeit überhaupt vorhanden ist. Und man kann natürlich auch Zeit für sich selbst als Termin in den Kalender eintragen. Auch da ist es so, der Kalender macht einen dann irgendwie so ein bisschen accountable. Also wenn es im Kalender steht, dann macht man es einfach eher, als wenn man es sich nur so vage vornimmt und dann denkt, ach nee, war ja auch irgendwie nicht so wichtig. Also das ist tatsächlich so ein Hack, den ich tatsächlich wichtig finde und den ich ganz vielen Leuten schon empfohlen habe, den Kalender mehr zu benutzen.
Gegenfrage. Ich finde den Hack ziemlich gut. Ich kann mir den auch sehr praktisch bei mir vorstellen. Aber was passiert mit all den Eventualitäten, die so passieren? Jetzt hatten wir im Vorfeld ja gesprochen, sollte die Schule oder bei mir der Kindergarten anrufen, müssen wir das Gespräch kurz unterbrechen. Und schon ist unserer schön, ich habe nämlich auch einen schön geblockten Zeitslot im Kalender stehen, Gespräch mit Christina, so 1,5 Stunden, zack. Ist hinüber. Was mache ich denn dann? Dann geht meine Welt ja schon wieder und sagst mir, oh, ich habe das so toll gemacht, ich habe meine Blöcke alle erstellt. Dann kommt der Anruf und dann ist schon wieder Himalaya und alles Tohuwabohu, Chaos.
Ja. Also das lässt sich natürlich nie komplett verhindern. Das ist halt, es gibt halt so Anrufe, die wirbeln halt den Tag und die Woche durcheinander. Aber grundsätzlich, wenn man Kalenderblocking macht, dann ist es ganz wichtig, dass man auf so ausreichend Weißraum im Kalender achtet. Also dass man halt nicht Tage komplett Block an Block verplant, das ist eigentlich, das schreit danach, dass es halt einem irgendwann um die Ohren fliegt, sondern dass man halt auch so ein bisschen Weißraum dazwischen achtet. Es gibt halt so eine Faustregel, dass man halt eigentlich nur 60% der zur Verfügung stehenden Zeit verplanen sollte und also wirklich nur 60% der für Arbeit zur Verfügung stehenden Zeit und halt nicht 60% des kompletten Tages. Und das ist so eine grobe, also ich glaube, das ist natürlich jetzt keine Raketenwissenschaft, ne? Aber so ungefähr sollte man darauf achten, dass es halt genug weiße Lücken gibt, damit man halt auch irgendwohin ausweichen kann, wenn sich was tut. Und wenn es dann doch wieder erwarten, alles nach Plan läuft, dann kann man ja immer noch irgendwie sich extra Aufgaben von der To-Do-Liste holen. Das ist mir jetzt persönlich noch nicht passiert. Ich warte noch auf den Tag, an dem mal alles nach Plan läuft.
Aber es ist ja sehr, sehr beruhigend auch zu hören von dir, Christina, dass obwohl du ja meine persönliche Miss Minutes bist und ich glaube die bestgeplanteste, organisierteste Zeitmanagement-Hüterin, möchte ich fast schon sagen, dass du schon auch struggles. Also ich glaube, das ist ja auch wieder menschlich und sollten wir vielleicht auch an der Stelle mal festhalten, dass trotz aller super coolen Techniken und Maßnahmen, auch im Self-Care-Bereich bei mir, man einfach nie so dieses ultimative Level der Glückseligkeit und des perfekten Zeitmanagements, der rundum perfekten Self-Care für sich erreichen wird, oder? Bitte sag mir, dass das so ist.
Total. Das ist eine absolute Illusion und ich glaube, dass es das auch gar nicht gibt, dieses Level. Also ich glaube, dass das was ist, was einem vielleicht auch so ein bisschen vermittelt wird von Social Media. Also ich ertappe mich da manchmal durchaus auch selber dabei, wenn ich irgendwie so meinen Content auf Instagram angucke, dass ich mir halt irgendwie zwischendurch mal denke, ah, oh, das klingt schon alles irgendwie sehr perfekt, ne? Also so. Und das ist natürlich gar nicht so, aber man teilt ja immer nur diese winzigen Ausschnitte und das schafft halt manchmal das Bild. Und ich bin, glaube ich, schon jemand, der sehr bewusst versucht, dieses Bild halt hin und wieder einzureißen und halt deutlich zu machen, es gibt keine Perfektion. Wir führen alle ganz normale Leben und es laufen Sachen schief und es gibt keinen Zeitmanagement-Hack gegen Kind fällt von der Schaukel. Ne? Also das ist so, und alles, was das dann nach sich zieht. Also das ist so ein bisschen eine falsche Illusion von Perfektion und ich glaube, man muss sich das immer wieder bewusst machen, dass es das so nicht gibt und dass es halt einfach ganz normal ist, dass Dinge nicht nach Plan laufen und dass es halt eher so ist, dass man sich den Tag im Kalender rot anstreichen kann, wenn man alles so läuft, wie man sich das gedacht hat. Das ist halt der normale Alltag und das Leben und ich glaube schon, dass die sozialen Medien uns da ein ähnlich falsches Bild vermitteln wie Disney von langen Haaren irgendwie, ne? So, wenn man das vergleichen kann.
Ein sehr schöner Vergleich.
Dass das halt einfach, also das ist halt so ein sehr geschöntes Bild. Man sieht halt immer nur die tollsten Ausschnitte aus dem Alltag von Menschen, die besonders witzig sind oder die besonders, oder man sieht das Ergebnis am Ende eines langen Prozesses. Also ich glaube, das ist vielleicht zum Thema Kreativität auch nochmal irgendwie ganz gut, das im Hinterkopf zu haben. Man sieht auf Instagram ja ganz viele Leute, die entweder sehr, sehr, sehr gut in ihrem Hobby sind oder hervorragend so gut sind, dass sie ihr Hobby vielleicht zum Beruf gemacht haben, und misst daran irgendwie das eigene kreative Tun. Und das ist halt was glaube ich, unzufrieden macht und was schwierig ist. Und dann macht man es vielleicht gar nicht. Das ist halt vielleicht auch nochmal ein Zeithack, wenn man den so nennen kann, zu sagen, zu versuchen, so diesen Perfektionismus abzulegen, dieses Vergleichen, wenn man Zeit für sich hat und die für sich nutzen möchte, sich frei zu machen von dem, was man im Hinterkopf hat, was man glaubt, was man jetzt tun muss mit dieser Me-Time, was einem gut tut und mal wirklich in sich selber reinzuhören und zu gucken, woraus ziehe ich denn wirklich Energie und was erholt mich tatsächlich. Und das sind manchmal ganz andere Dinge als das, was man so denkt. Also ich habe beispielsweise festgestellt, dass ich gar nicht so viel Energie rausziehe aus dem Nichtstun, also aus diesem passiven Konsumieren und so weiter. Ich bin tatsächlich, ich habe in der Pandemie festgestellt, dass es mir besser geht, wenn ich irgendwas mit meinen Händen machen kann. Also ich habe dann, da ich jetzt künstlerisch nicht so bewandert bin, habe ich dann angefangen, Brot zu backen und zu stricken. Das waren dann so meine Entspannungsmomente. Und das hätte ich vorher, wenn du mich gefragt hättest, ich hätte das nie gedacht. Ich hätte dir gesagt, ja, lesen und Fernsehen und so. Also man muss da so ein bisschen sich frei machen von dem, was einem andere sagen, was Me-Time ist.
Ja, Social Media ist wirklich bei allem und auch in fast jedem Gespräch, das ich geführt habe, Fluch und Segen zugleich. Man hat natürlich Inspiration, die hatte man früher nicht. Man hat ja auch früher deine ganzen Hacks nicht gesehen, deine super coolen Reels nicht entdeckt ohne Social Media, die einen vielleicht überhaupt erstmal so anstoßen und inspirieren, da reinzuhorchen und das Thema überhaupt erstmal zu betrachten als solches. Auf der anderen Seite kann ich nur alles bestätigen, was du sagst, auch hier im Self-Care-Bereich. Es ist wirklich auch ganz, ganz viel Fluch, weil man einfach so viel Perfektionismus sieht, so viel Positivity erlebt auf Social Media, was in unser aller Lieschen Müllers Alltag halt einfach nicht real ist. Ja. Und man sich instantly schlecht und miserabel fühlt, wenn man diesem Standard, der auf Social Media einmal vorgegaukelt wird, nicht gerecht wird. Ne? Und da, glaube ich, geht es auch bei dir und deinen Themen wie auch bei Selbstfürsorge ganz stark um den Selbstwert, den man wirklich für sich erkennen muss, der in einem drinsteckt und nicht auf irgendeiner Social-Media-Plattform da draußen steht. Und die Selbstliebe auch zu sagen, ja, verdammt nochmal, jetzt ist halt heute irgendwie zum Beispiel Heuschnupfen-Alarm bei mir, da bin ich halt ein bisschen mit der Birne einfach baller baller und bin hier ein bisschen langsamer und es ist auch okay so, ne? Und dafür gehe ich auch abends um 8 ins Bett, obwohl ich eigentlich noch irgendwie eine Stunde meditieren oder malen oder lesen oder was auch ich was wollte. Also sich da nicht selbst zu kasteien sofort und von diesem Weltbild, dass man sich, oder diesen Hut, sage ich immer, den man sich so aufzieht durch Social Media, den wirklich mal abzustoßen, ganz bewusst, und zu sagen, ich mach's aber so, wie ich's fühle. Aber dazu gehört halt auch echt eine ganz schöne Menge Mut, Selbstbewusstsein und auch Selbsterkenntnis, habe ich für mich selbst festgestellt. Also ich habe mich auch lange Zeit, bestes Beispiel in dem Mythos des haben wir auch schon mal kurz angesprochen, 5 AM-Clubs befunden.
Oh ja.
Das ist ja so der Mythos im Selfcare-Bereich auf Social Media. Du musst früh aufstehen. Und es gibt auch viele Bücher, die das vermitteln. Du musst früh aufstehen. Du musst dann deine 3 Seiten journalen. Du musst dann dein Wasser mit Zitronenschuss trinken, um dann deinen Tag glorreich, selbstfürsorglich, geerdet zu starten. Alles andere ist nicht richtig. Selbstfürsorge in der Mittagspause? Nee. Am Abend? Nee. So, ne? Ja. Also da fängt es ja schon an zu sagen, nee, der 5 AM-Club, der kann mich mal kreuzweisen, weil ich einfach ein Langschläfer bin. Und ich liebe dieses Reel von dir, ne? Wo du auch gesagt hast, ihr könnt mich einfach alle mal, ich bin Langschläfer und ihr könnt mir sonst was erzählen. Ich habe mir so, verdammt.
Ich bin eine Eule und ich muss sagen, ich habe es auch ausprobiert. Ich habe dieses Buch gelesen und ich bin halt abends tatsächlich nochmal kreativ. Ich kann schwer früh ins Bett gehen. Und wenn man um 5 Uhr aufsteht, die meisten Menschen brauchen 7 Stunden Schlaf, auch wenn Elon Musk was anderes behauptet. Dann muss man eigentlich um 10 Uhr schlafen. Nicht um 10 Uhr ins Bett gehen, sondern um 10 Uhr schlafen. Da laufe ich gerade noch mal zu voller Form auf. Ne? Ich kämpfe ja schon mit den Schulzeiten, ne? Also mit dem Morgen, ne? Das ist schon Next Level für mich. Also insofern, ich habe es aber trotzdem ausprobiert, weil ich halt irgendwie dieser Algorithmus auf den sozialen Medien spielt einem ja, wenn man eine Sekunde ein Video zu lang geguckt hat, dann in den nächsten Wochen ganz viel davon aus. Und ich hatte dann irgendwann das Gefühl, es stehen eigentlich alle um 5 Uhr auf, außer mir.
Ich auch. Und dann
fand ich diese Verheißung von, du hast eine Stunde für dich, die nur dir allein gehört, die fand ich so toll. Und dann habe ich das probiert und dann habe ich mir halt irgendwie wirklich, also mehrere Wochen den Wecker gestellt. Und ich weiß nicht, ich glaube, es waren so nach 2,5 Wochen, als mein Mann das erste Mal gesagt hat, meinst du, das ist so eine gute Idee? Ich weiß nicht, so, ne? So irgendwie, du wirkst so ein bisschen gestresst vielleicht. Und dann bin ich tatsächlich, also ich war unfassbar schlecht gelaunt, weil ich halt einfach schlafen habe. Ne? Das ist einfach schlicht und ergreifend Schlafmangel. Und dann bin ich, glaube ich, nach 3 Wochen um 5 Uhr aufstehen, morgens die Treppe runtergefallen, weil ich einfach halt noch im Halbschlaf war. Jetzt nicht schlimm, ne? Auf meinen Allerwertesten war jetzt kein Drama. Aber das war so der Moment, wo ich gesagt habe, so jetzt ist Schluss mit dem Quatsch.
Hat dich aufgeweckt. Aufgeweckt.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also da habe ich mir halt so bewusst, das entspricht überhaupt nicht mir und meinem Wesen. Und ich habe mich da mitreißen lassen, von einem Trend auf Social Media, und der passt überhaupt gar nicht zu mir. Und was ich daran aber so ein bisschen gefährlich finde, an dieser 5-Uhr-Club-Mentalität, ist, dass es halt so ist, dass ganz viele Leute das Gefühl haben, sie verpassen die produktivste Stunde des Tages, wenn sie nicht so früh aufstehen. Und die zweite Sache, die ich schwierig finde, ist, auch das ist ja wieder ein easy fix für ein Problem. Ne? Dieses, ich schaffe es nicht, in den Rest meiner Woche eine Stunde für mich alleine reinzuquetschen und deswegen packe ich die an den Anfang des Tages, wenn alle anderen noch schlafen. Und dann erwacht in mir immer so die kleine Feministin, die sagt, das muss aber anders gehen. Ne? Also dass man halt irgendwie keinen anderen Weg findet, eine Stunde allein für sich zu finden, außer sie morgens, wenn noch alle schlafen, hinzupacken, das finde ich problematisch. Und ich finde, das kann eigentlich nicht sein, dass das nicht geht. Und da muss man irgendeinen Raum finden. Ich sag nicht, dass es einfach ist und dass das unkompliziert und easy geht und dass es da einen simplen Hack für gibt. Aber diese Suche danach, finde ich, das muss auch zu anderen Zeiten als um 5 Uhr möglich sein.
Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass es irgendwie auch so ein Frauending ist, der 5 AM-Club, bis du es gerade erwähnt hast, Christina. Aber tatsächlich, ich kenne also keinen Mann, auch nicht auf Social Media, der den 5 AM-Club irgendwie promoted und fulfilled. Nee. Witzig, ne? Ja, nee. Die haben halt wann anders auch Zeit für sich, ne? Und das ist denen dann auch zu denen auch zugestanden. Also ich kann bei allem, was du sagst, echt nur den Kopf mit dem Kopf nicken, weil ich mir denke, ja und nochmal ja. Das ist tatsächlich das Problem, dass vor allem wir Mütter, und das ist ja, glaube ich, auch so deine Hauptzielgruppe, ne?
Ja.
Mit dem Content, den du erstellst, richtest du dich auf einmal Mütter. Die Mütter haben, weil sie denken, sie müssen in die 24 Stunden, die ihr Mann ja auch hat und die auch ihre Freundin hat, die keine Kinder hat, dasselbe Setup reinpressen. auf Biegen und Brechen und auf Mental Health ist dann auch geschissen. Wie, weil es halt einfach, es muss halt einfach, es muss, ist halt so ein Korsett dann irgendwie, was einfach auch die Luft nimmt zum Improvisieren und zum Kreieren. Da kommt wieder die Kreativität ins Spiel. Genau. Ne? Weil irgendwie höre ich auch bei dir so ein bisschen raus, sich dann irgendwie Zeit mal woanders rauszuschneiden, ist ja auch ein kreativer Entdeckungsprozess. Um die Kreativität total. Ja auch mal mit einfließen zu lassen. Ja, das hört sich für mich genauso an, oder?
Ja, ist es auch. Also es gibt ja einen Grund, warum ich abends noch mal kreativer werde. Bei mir sind es dann halt irgendwie die Texte, die ich dann halt irgendwie schreibe. Das ist dann halt so die Zeit, die ich halt habe. Aber ich finde halt schon, Kreativität und auch Selfcare funktioniert halt nicht, wenn es ein weiterer Punkt auf einer sowieso schon völlig überfüllten To-Do-Liste ist. Das kann man halt nicht erzwingen. Ne? Das ist halt nichts, was man sagt, okay, und das ist jetzt Punkt 728 auf der heutigen Liste und da mache ich jetzt einen Haken dran, ist erledigt. Sondern da muss man halt auch in einer entsprechend entspannten Stimmung für sein, um halt eben bei kreativen Sachen so in den Flow zu geraten und um ja auch so ein bisschen die Zeit um sich herum zu vergessen. Ne? Also wenn ich Texte schreibe, dann ist es so, dann weiß ich gar nicht, wie lange ich da schon dran sitze. Das verschwimmt dann halt auch irgendwann. Und das braucht man, glaube ich, auch, um wirklich kreativ sein zu können und sich da auch irgendwie so ein bisschen aufzulösen in dem, was man dann da gerade halt irgendwie macht. Und das funktioniert halt nicht, wenn man halt irgendwie sagt, okay, das ist jetzt ein Punkt auf meiner To-Do-List, das quetsche ich da halt irgendwie rein. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn man es sich gar nicht vornimmt und immer darauf wartet, dass sich dieses Zeitfenster für Zeit für sich so von alleine auftut, das ist dann das andere Extrem. Das funktioniert natürlich irgendwie auch nicht. Also es fällt einem ja selten einfach mal so eine Stunde vor die Füße und sagt, hey, ich bin ungefüllt, mach was mit mir. Man muss sich die schon schaffen, halt irgendwie diese Zeiten. Man muss die halt auch verteidigen. Das klingt jetzt irgendwie so brutal irgendwie, aber letztendlich ist es ja halt auch eigentlich so, dass man halt irgendwie sagt, ich habe mir jetzt Zeit für mich eingeplant und die nehme ich mir jetzt auch. Ich habe irgendwann angefangen, zum Beispiel, ich lese sehr, 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 sehr gerne. Ich habe auch Germanistik studiert und so die Liebe zu Büchern zieht sich so durch mein komplettes Leben bisher durch. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich lese im Alltag gar nicht mehr. Ich habe in meinen Ferien viel gelesen und am Wochenende, aber so unter der Woche hatte das irgendwie keinen Platz. Und dann habe ich angefangen, mir wirklich nachmittags einen Termin Lesezeit in den Kalender einzustellen. Das hat schon Workshop-Teilnehmer von mir sehr amüsiert, denen ich dann meinen Kalender geteilt habe und die dann gesehen haben, okay, interessant, was du so in deinen Kalender schreibst, ne? Aber das funktioniert. Wenn da steht Lesezeit, dann weiß ich, okay, das ist jetzt die Zeit, wo ich eigentlich in meinem Buch weiterlesen möchte. Und ich glaube, so diese Arten von Routinen mit sich selbst helfen einem dabei, einen dran zu erinnern, dass das halt auch im Alltag Platz finden muss. Auch wenn es dann vielleicht nicht an 5 Tagen klappt, sondern an 3 oder so.
Ja, ich, du siehst, ich kann immer nur ja und nicken. Erinnerung, ne, auch wieder ein ganz spannendes Thema. Daran zu erinnert oder sich selbst zu erinnern und erinnert zu werden durch vielleicht auch, ich sag's immer, Anker, ne, verschiedenste Formen von Ankern gibt's ja auch dafür, ist auch ein total wichtiger Punkt, um nicht immer wieder zu vergessen, auch diese Zeit für sich einzufordern und auch zu nehmen, ne, wie du schon sagst, wenn die Welle des Alltags und der Tohuwabohu, sage ich immer so schön, der Orkan des Alltags dann wieder kommt und wütet der Tornado mit allem, was er so mit sich zerrt, dann vergisst du nämlich als erstes wieder dich selbst und deine ach so hochgelobte Auszeit aus dem Alltag. Weil die ist dann das Erste, was du wieder streichst, ganz oben auf der Liste. Dann sind wieder alle Sachen viel, viel wichtiger als deine eigene Auszeit für deine eigene mentale Gesundheit. Also da geht es ja auch wirklich darum, dass du nicht nur irgendwas machst, sondern dass du dich selbst einfach am Leben erhältst, gesund hältst mit der Auszeit für uns Frauen und vor allem Mütter. Also man kann es immer betonen, ne? Umso mehr noch. Also diese Erinnerungen und Reminder überall einzubauen, halte ich auch für enorm wichtig. Und Kalendereinträge habe ich auch schon ausprobiert. Ich glaube, da muss man so ein bisschen gucken. Also mich triggern tatsächlich Kalendereinträge manchmal auch, weil ich nehme mir oft abends so ein, gerade nach jedem Monat, so eine Monatsreflexion vor. Also was passiert und journal dann so ein bisschen. Das trage ich mir ein am letzten des Monats. Ja, und dann ist da halt, keine Ahnung, ist da ein Termin abends, dann geht irgendwie Kind und Mann schwimmen, dann bin ich allein mit dem anderen Kind zu Hause und irgendwas funktioniert nicht und dann ist in mir so ein Alarm, so Alarmbereitschaft, so oh, 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 das war aber jetzt dein heiliger Abend, ja, mit der Monatsreflexion und du hast dir Zeit geplant und geblockt und da ist es ja auch schwarz auf weiß. Also ich merke, ich muss aufpassen, ich persönlich, ne, es ist, glaube ich, sehr individuell, muss aufpassen mit dem Thema, das im Kalender zu verankern. Mhm. Ja. Hast du da vielleicht noch, ja, oder einen anderen Tipp oder was könnte ich denn da vielleicht noch,
also ich
was
glaube,
mache ich falsch?
Du machst gar nichts falsch, nein, um Gottes Willen. Also ich glaube, es ist halt grundsätzlich natürlich so, dass nie alle Tipps wirklich zu einem passen. Dass ich habe so eine Textreihe auf Steady, die nenne ich immer den Zeitmanagement-Methodenkoffer, weil ich glaube, dass es halt so ist, es gibt halt wie so Werkzeuge in einem Koffer und es muss sich halt jeder das rauspicken, was für ihn halt dann gerade besonders gut passt. Und wenn du merkst, dass sich der Termin triggert oder dass er dich halt irgendwie belastet, dann würde ich mir versuchen, das anders einzustellen. Ich habe zum Beispiel, gibt es in meinem Kalender die Möglichkeit, auch Erinnerungen an Termine einzustellen. Also, dass man halt wirklich, da steht dann kein fester Termin im Kalender, sondern man hat nur so einen Reminder, dass man Termin XY machen möchte. Das wäre vielleicht noch eine andere Option. Ansonsten weißt du es ja aber auch, dass es deine Routine ist und die Erinnerung daran reicht ja eigentlich schon aus, dass du es halt irgendwann dann zum Ende des Monats einplanst. Ich glaube, man verbeißt sich halt auch oft so fest an Sachen, gerade wenn man halt irgendwie so im Abarbeitemodus ist und halt irgendwie so To-Dos abreißt, dann hat man das Gefühl so, oh, komm, die nächsten drei jetzt auch noch irgendwie. Und ich glaube, dass man da halt ein bisschen gucken muss, was einem gut tut. Und da sind wir halt, glaube ich, alle auch in so einem in so einer Produktivitätsspirale, wo man halt immer das Gefühl hat, ach komm, einer geht noch irgendwie, ne? Also so. Und das ist, glaube ich, was, wo man auch mal einen Schritt zurück machen muss und sagen muss, wir sind alle schon total produktiv und wir leisten schon super viel. Und es geht nicht darum, halt immer das alles perfekt zu machen und immer noch mehr zu machen, sondern halt auch mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, das ist so echt schon total gut. Und was kann ich denn jetzt tun, damit es auch mir darin halt irgendwie gut geht? Also das ist nochmal so ein Thema. Ich finde halt zum Beispiel auch die Unterscheidung zwischen wichtig und dringend, was einem so ein bisschen die Augen öffnet. Das ist ja so die Eisenhower-Matrix, wie man Prioritäten setzt und so weiter. Da gibt es so ein ganzes Konstrukt drumherum, das finde ich für den Alltag jetzt sehr komplex. Aber eigentlich geht es um die Unterscheidung zwischen wichtig und dringend. Also dass es halt Dinge im Leben gibt, die sind wichtig und es gibt Dinge im Leben, die sind dringend. Und dass dringende Dinge nicht immer automatisch auch wichtig sind. Also wichtige Dinge sind oft dringend, aber nicht immer. Aber dringende Sachen sind halt manchmal auch einfach nicht wichtig. Und mir hilft dann dabei halt auch wirklich immer zu fragen, spielt es übermorgen noch eine Rolle? Spielt es in der Woche noch eine Rolle? Und spielt es in einem Jahr noch eine Rolle? Halt, also um sich mal so aus diesem Moment und der Dringlichkeit so ein bisschen rauszuziehen und wenn es schon in einer Woche keine Rolle mehr spielt und in einem Jahr gar keine Rolle mehr spielt, warum soll ich mir denn dann heute Stress deswegen machen? Also es hilft nochmal so einen anderen Blick auf Prioritäten zu bekommen und hilft halt auch irgendwie die Zeit für sich selber oder Selbstfürsorge halt höher zu priorisieren, weil das spielt immer noch eine Rolle in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr und andere Dinge halt aber eben nicht mehr. Ob man jetzt irgendwie fürs Kuchenbuffet in der Schule den selbstgebackenen Kuchen oder gekaufte Kekse mitgebracht hat, hat nächste Woche schon jeder wieder vergessen, ne? Also das ist halt einfach, das sind so die kleinen Dinge, glaube ich, die halt heute total groß wirken, die aber wenn man sie in Perspektive bringt, gar nicht mehr so so wichtig sind. Und ich kann mich da auch nicht von frei machen. Ich glaube, jeder kann sich da, ne, möchte dann halt gerne die Supermom des Jahres sein, die halt irgendwie alles schafft. Und das ist halt
ich
so.
Bin doch ich schon.
Das ist halt irgendwie auch so ein Bild, was man im Kopf hat, wo man halt einfach mal sagen muss, nee, das ist nicht mehr mein Anspruch. Also ich möchte zufrieden in meinem Alltag sein. Und das ist, glaube ich, was man sich gar nicht oft genug sagen kann. Aber ich habe, ich hätte mal noch eine Frage an dich, denn ich sehe auf Instagram immer, dass du so eine ganz feste Routine etabliert hast. Irgendwie nach dem Burnout hast du ja irgendwie angefangen mit dem Meditieren und hast das irgendwie morgens geteilt und so. Wie machst du das denn in deinem Alltag? Also manchmal sind die Morgende ja auch anders, als man sie geplant hat. Irgendwie, wie bringst du das denn dann unter, wenn das morgens nicht so passt, wie du es eigentlich durchziehst?
Ja, das ist ein wunder Punkt, Christina, weil auch da, also da steht nicht in meinem Terminkalender tatsächlich meine Morgenroutine. Die fissel ich mir irgendwann, wann es passt, so ein. Das ist immer so eine 15- bis 20-minütige Meditation, die ich in meiner App anmache. Das ist für mich so der Punkt, um einfach anzukommen und relativ entspannt und vor allen Dingen geerdet in den Tag zu starten. Und irgendwann habe ich aber festgestellt, dass das für mich schon so sehr Routine geworden ist, dass ich schon eine Art Abhängigkeit davon erlebe innerlich. Und ich habe da mal noch irgendwo von dem Fachbegriff Kompensationsverhalten gelesen. Ich komme ja nicht aus der Psychologie. Ich habe mir da ein bisschen was dazu durchgelesen und das ist super interessant, dass man dann versucht, so quasi alternativ Methoden, Techniken als Kompensation für etwas anderes zu suchen und zu finden. Worin dann aber auch wieder die Gefahr besteht, dass wenn man es nicht regelmäßig durchführt, dann auch wieder dieses schlechte Gewissen kommt. Und das habe ich aber auch, weil ich auch ein sehr selbstreflektierter, eigentlich ständig Mensch bin, gemerkt, dass das jetzt an dem Punkt ist, wo ich mir dachte, oh, jetzt kommst du heute Morgen nicht dazu, weil du um 9 Uhr schon einen Termin hast und wie heute Morgen die Kinder alleine in den Kinderwagen bringen musst. Keine Ahnung, wie du da 15 Minuten für dich einbringen sollst. Wow. Und dann war wieder dieser Orkan in meinem Kopf, dass es ja schlecht ist und dass es nur ein schlechter Tag werden kann, weil ich diese 15 Minuten nicht habe. Und dem aber auf die Spur zu kommen und auch hier wieder ganz selbstfürsorglich mich sozusagen wirklich in den Arm zu nehmen und zu sagen, ja, dann du schaffst den Tag auch so, Tanja, und nimmst du halt heute Abend mit den Kids im Bettzimmer 15 Minuten und machst dann noch mal eine Meditation oder malst ein bisschen was, war auch ein Weg. Also es ist, also was, wie kann ich das erklären? Es tut mir gut, diesen Prozess, den ich für mich entwickelt habe, diese Routine, wie du es genannt hast, wobei ich Routine auch immer ein ganz schwieriges Wort finde. Verleitet einen auch so eng zu denken. Routine, Rituale finde ich immer schon so ein bisschen offener. Ein Ritual ist einfach so ein Ablauf, der einem gut tut, den man aber auch mal machen und auch mal verändern kann. Und ich mittlerweile weiß ich aber auch, wenn es nicht stattfindet, zu dem Zeitpunkt, wo normalerweise eingeplant ist, dann ist auch okay. Die Welt geht nicht unter, der Tag ist deswegen nicht schlechter. Ich kann es am nächsten Tag machen oder abends machen oder halt ganz drauf verzichten und trotzdem kann ich die Möglichkeit haben, trotzdem einen guten Tag zu erleben.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, das finde ich ganz spannend. Ich hatte tatsächlich, also nach meiner Krebserkrankung habe ich angefangen, relativ regelmäßig Sport zu treiben, weil das natürlich ein wichtiger Teil der Nachsorge, also nicht der Nachsorge, aber der Rückfallversicherung, nee, du weißt, was ich meine. Die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls kann man mit Sport deutlich reduzieren.
Tatsache.
Und das ist dann, ja, tatsächlich. Also das hat natürlich auch damit zu tun, also ich hatte ja Brustkrebs und da weiß man schon, dass halt auch das Thema ein gesundes Gewicht halt ein Faktor ist, der dazu beiträgt, dass man halt das Rückfallrisiko reduziert. Und dann habe ich also es geschafft, nachdem ich wirklich mein ganzes Leben lang gedacht habe, ich bin unsportlich, Sport in meinen Alltag zu integrieren. Und das ist dann genau, wie du es gerade beschrieben hast, das ist dann zu einer Routine geworden. Und mit der Routine kam halt auch, dass ich es halt gemacht habe, weil es eine Routine war und nicht, weil es mir Freude gemacht hat. Und das ist so eine gefährliche Entwicklung, die merkt man manchmal dann halt tatsächlich erst, wenn es schon zu spät ist und die Freude irgendwie flöten gegangen ist. Weil ich glaube halt, eine Freundin von mir sagt übrigens immer, follow the Freude. Und das ist so ein richtiger, das finde ich einen super schönen Leitspruch, weil es halt, wenn einem was langfristig gar keine Freude mehr bereitet, dann wird man das auch nicht durchhalten. Und die einzige Möglichkeit, und das habe ich dann irgendwann erkannt, Sport dauerhaft in meinem Leben zu haben, ist, wenn ich es schaffe, mir die Freude daran zu erhalten. Und das bedeutet halt eben manchmal, dass man die Routine auch schleifen lässt und dass man halt auch sagt, 80-20, ne? Heute ist halt eher 20-80, ne? Also das ist halt, glaube ich, auch so dieses, deswegen sage ich auch immer, ich mache Zeitmanagement so ein bisschen anders oder ich verstehe Zeitmanagement so ein bisschen anders, weil es geht halt um Zufriedenheit schaffen und nicht um Durchexerzieren von dem, was halt die beste mögliche Variante deines Alltags wäre, sondern halt irgendwie einen Weg finden, wie man sich halt auch noch gut fühlt. Und wenn halt heute kein Sporttag ist, dann ist halt heute kein Sporttag.
Auch wieder eine Erkenntnis durch die Reflexion über sich und mit sich und diese Introspektion. Also für mich ist der größte Gewinn auf meiner eigenen Selbstfürsorge und Selbstliebereise zu wissen, dass ich einfach mit mir in Kontakt treten muss. Also ich glaube, die wichtigste Superpower, würde ich sie schon fast nennen, die man so irgendwie erreichen kann, ist mit sich selbst in den Dialog zu treten und nicht nur einfach körperlich und auch mental im Alltag zu funktionieren. Und dann merkt man und spürt man so viel, was ist gut, was ist richtig, was ich heute vielleicht gut. Muss ich halt meditieren? Ich meine, bei mir ist auch manchmal so, nee, manchmal will ich nicht sitzen, manchmal stehe ich auf und mir tut alles weh, dann mache ich halt, obwohl ich wirklich unsportlich bin und ich gebe es auch gern zu, mache ich mal Yoga. Es fällt mir schwer, aber manchmal fühle ich es einfach. Und Yoga ist für mich schon so das ultimativ höchste Limit an Level an Sportaktivität, das ich machen kann, ja. Aber ich fühl's und das ist für mich, dann bin ich richtig stolz, wenn ich in mich reinhöre, was mir gut tut.
Ja, absolut.
Boah, da bin ich echt so, da habe ich so, ja, oder wenn ich merke, ich bin müde und gehe abends doch vielleicht mal schon um 10 ins Bett oder schon um 10:30 ins Bett, das ist für mich auch sehr früh tatsächlich. Das ist schon, dann denke ich mir, wow, bin ich alt und weise, dass ich jetzt spüre, ich bin müde und ich gehe ins Bett. Ja, aber also dieser Austausch mit sich selbst ist, glaube ich, einfach wahnsinnig wichtig. Egal, ob man Selbstfürsorge betreiben will oder einfach Zeit finden und anders verteilen möchte. Darum geht es ja heute vor allem. Ich glaube, mit sich selbst zu reden, im wahrsten Sinne des Wortes, und zu spüren und zu fühlen, wo, wie kann ich mich denn überhaupt agil zeigen und flexibel zeigen und meinen aktuellen Alltag so ein bisschen shiften, das nehme ich jetzt auch so mit, ist schon so das Wichtigste, oder?
Ja, absolut. Ich würde dann sagen, ja, das ist der absolut wichtigste erste Schritt. Und dann muss man halt natürlich aber auch hingehen und das, was man dann über sich herausgefunden hat, auch an andere kommunizieren. Also ich würde sagen so, ich habe gesagt, Kalenderblocking ist wichtig und Nein sagen ist, glaube ich, wäre mein Top-2-Zeithack. Zu üben, Nein zu sagen, ist, glaube ich, was mir extrem schwer gefallen ist, was ich auch immer noch nicht so richtig gut beherrsche, worauf ich immer noch an mir arbeiten muss. Es ist total entscheidend, weil wir halt, egal wie unsere Eltern uns erzogen haben, wir haben, glaube ich, trotzdem alle so gesellschaftlich einfach verinnerlicht, dass das, was man halt von Mädchen erwartet, halt immer noch ist, Dinge möglich zu machen und so harmonisch ausgleichend zu sein und, ne, dass das widerstrebt einem halt irgendwie, jemandem auf die Zehen zu treten und Nein zu sagen. Und das ist aber total wichtig, wenn man seine Prioritäten verteidigen möchte, dann kann man halt leider nicht zu allem Ja sagen. Und das bedeutet halt, dass man zu den Dingen Nein sagt, die man definitiv nicht will, zu den Dingen Nein sagt, die man eventuell nicht will und manchmal sogar auch zu Dingen Nein sagt, die man halt vielleicht sogar gerne möchte. Aber der Tag hat halt nur 24 Stunden und ich bin die Erste, die sagt, ich hätte gerne viel mehr, aber die gibt es halt nicht. Und deswegen muss man mit dem arbeiten, was da ist. Ne?
Ich habe es befürchtet, Christina. Ich habe es befürchtet, dass du am Ende auch nicht aus 24, 36 oder 48 machen kannst. Ach, es ist so tragisch. Ich wusste es irgendwie schon.
Du bist ja ein großer Disney-Fan und ich wünschte manchmal, ich wäre wie die kleine Fee, die halt so durchs Nur hüpft und die halt allen irgendwie 2 Stunden mehr schenkt.
Ja, ach, eine Stunde vielleicht schon.
Das wäre schön, das wäre echt super. Nee, aber so easy ist es halt leider nicht. Ne? Also einfache Lösungen für komplexe Probleme existieren, glaube ich, eigentlich nicht so richtig.
Und
es
ist halt, nur bei Disney. Nur bei Disney.
Nur bei Disney, genau. Nur bei Disney.
Da, wo auch die Frau mit den schönen langen Haaren sind. Ich merke hier so einen roten Faden irgendwie.
Wallen, so, ja, finde ich super.
Und Miss Minutes kommt ja auch aus dem Disney-Universe. Also da schließt sich der ganze Kreis wieder.
Hab ich ja von dir gelernt, dass die daherkommen. Ich muss die Serie auch nochmal schauen. Das ist sehr, sehr niedlich. Ich möchte unbedingt das Kuscheltier von Miss Minutes haben.
Ja. Das musst du dir besorgen. Also ich fasse mal kurz zusammen, Christina. Es gibt nicht den einen Hack. Das haben wir, glaube ich, alle schon, ich auf jeden Fall, befürchtet, aber trotzdem die Hoffnung nicht ganz verloren gehabt. Aber den gibt's nicht. Du und auch kein anderes Wesen der Welt kann uns mehr als 24 Stunden pro Tag verschaffen. Außer irgendwann gibt's wirklich die Time Variance Authority von Loki, die Zeit irgendwie ausdehnen kann und zusammenpressen kann und irgendwie in anderes fernbringen kann. Aber noch ist es nicht so weit. Also noch müssen wir mit dem leben, was wir haben. Und das sind pro Mensch 24 Stunden, so, in denen wir schlafen, essen, arbeiten, Self-Care, Me-Care, sonst was Care unterbringen müssen, richtig? Und die Hacks sind, um noch mal kurz aufzuzählen, was die Hacks sind, an sich zu denken, mit sich zu reden und erstmal in Kommunikation mit sich zu treten und erstmal zu gucken, wo stehe ich überhaupt? Also einen Status quo Bestandsaufnahme zu machen, richtig? Und dann im nächsten Schritt aber auch proaktiv zu sagen, okay, hier bin ich, das will ich, das tue ich dafür. Also wirklich in Aktion zu treten, dazu zählt auch Nein zu sagen oder auch mal vielleicht Entscheidungen zu treffen, ist ja auch eine Form von Nein sagen, die nicht so gut sind, aber vielleicht dann mal eine halbe Stunde Freizeit dafür am Ende des Tages rausbringen, ne? Ja. Vielleicht mal nicht, ja, kommen wir wieder zu den typischen Momster-Aktivitäten, vielleicht mal nicht den dreistöckigen Kuchen zum Geburtstag zu bauen mit Deko und Co., sondern vielleicht doch mal nur einen einstöckigen oder vielleicht sogar einen Fertigkuchen zu dekorieren, so wie ich es mache. Das sind nämlich meine Skills zu dekorieren. Dauert eine halbe Stunde und aus den 3 Stunden Kuchen backen habe ich noch 2,5 Stunden gewonnen, die ich für mich nutzen kann, um zum Beispiel auch gerne Buch zu lesen, oder?
Ja, absolut. Es ist halt auch die Frage, was macht mir Freude? Ich bin tatsächlich, vielleicht ist Kuchenbacken deswegen doch ein gutes Beispiel, denn ich bin zum Beispiel, ich backe total gerne. Und ich mache, das ist für mich echt total schön. Und mein Sohn hatte jetzt am Sonntag Geburtstag. Und dieses, also das ist halt was,
da vergesse ich. Das war der Schokoladenkuchen. Auf den war ich dezent neidisch, auf den Schoko mit Schoko auf Schoko in Schokoladenkuchen. Mit ja, 3 Deko-Erdbeeren, oder? War es das nicht?
Genau, mit den 3 Alibi-Erdbeeren. Genau. Für die Farbe. Aber es war halt irgendwie, und ich habe ein bisschen damit gerechnet, dass er sagt, ich hatte doch gesagt, kein Obst. Ne? Hat er aber nicht. Ich mache das gerne. Das ist halt was, was mir tatsächlich sehr viel Freude macht. Und ich habe aufgehört, das auf Instagram so super detailliert zu zeigen, weil ich gemerkt habe, dass das tatsächlich schlechte Gefühle auslöst. Nicht, weil die Torte nicht schön ist, sondern weil halt irgendwie andere denken, sie müssten das auch machen. Und deswegen mache ich das für mich. Ich habe die dann gezeigt, aber ich habe jetzt nicht da so einen riesen Trara drum gemacht irgendwie. Das ist halt so dieses, das macht mir Freude und es macht mir Spaß und ich finde ehrlich gesagt gekauften Kuchen auch saulecker. Insofern ist es, also das muss halt jeder gucken, was für ihn da halt eben drin ist, was Freude macht. Ich bin zum Beispiel niemand, der halt irgendwie wahnsinnig gerne bastelt. Also ich bin halt so bei Kinderbastelgedöne, ne, da bin ich raus, ne? Also meine Mutter ist Grundschullehrerin gewesen und ich habe in meinem ganzen Leben, in meiner Kindheit, mehr als genug gebastelt. Insofern. Das ist halt so ein bisschen, also da gucke ich dann halt bei anderen irgendwie bei Mom-Accounts rein und denke irgendwie so, oh krass, eigentlich müsstest du auch mal irgendwie mehr basteln. Und so.
Ja, das ist dann dein Trigger. Ja, das genau, hat jeder.
Jeder hat halt so das Thema, wo er denkt, da müsste ich irgendwie nochmal mehr machen. Ich glaube, es ist richtig, dass man halt irgendwie dann wirklich der Freude folgt und halt sagt, okay, nee, ich mache nicht den Kuchen und ich mache nicht das Bastelding, sondern ich mache dann eher was für mich mit der Zeit.
Total. Ich habe mir auch notiert gehabt, dass so ein bisschen Leitspruch von dir ist, nicht mehr schaffen, sondern mehr Zufriedenheit. Also irgendwo habe ich das mal rausgelesen bei dir, ne? Und das auch um das Thema nochmal hervorzuheben, so als Fazit der gesamten Hacks, auf keinen Fall zu denken, Zeitmanagement wäre Selbstoptimierung. Ich glaube, das ist auch wahnsinnig wichtig, ne? Weil das denkt man auch und auch durch viele Ratgeber. Ich habe auch schon viele gelesen, auch im Produktmanagement, wo ich früher gearbeitet habe, geht es ja auch viel um Zeitmanagement in Teams und so. Da geht es immer um die Optimierung, immer um irgendwo noch was rauszukitzeln, was am Ende des Tages in noch ein besseres Produkt oder Arbeitszeit resultiert. Aber darum geht's ja eben nicht. Und deswegen finde ich deinen sehr weiblichen, femininen Ansatz des Zeitmanagements so wahnsinnig inspirierend, auch zu sagen, es geht um dich selbst, um nicht schaffen, erreichen, sondern vielleicht sogar wieder wegnehmen, entziehen und entzerren. Also eigentlich nicht vorwärts, sondern eigentlich rückwärts gehen, aber vielleicht rückwärts in sich rein. Oh, was für ein schönes Bild.
Super. Total gut. Wir leben ja so in der Welt des höher, schneller, weiter. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil davon. Ne? Wir wollen halt eigentlich nicht immer mehr, sondern eigentlich halt einfach so, also das Einzige, was wir mehr wollen, ist mehr Zeit für uns. Ne? Aber dieses immer noch effektiver, produktiver, noch mehr schaffen, weiß ich nicht, ist für mich kein Ziel. Also weil ich auch nicht weiß, also ich möchte mich weiterentwickeln und ich möchte wachsen und ich weiß nicht, welche neuen Themen mir das Leben noch so vor die Füße werfen wird. Aber ich möchte halt irgendwie so als Mensch wachsen und mich weiterentwickeln. Und das ist halt nicht, das schaffe ich halt nicht, indem ich halt immer mehr in einen Tag reinquetsche, der ja sowieso schon voll genug ist. Ne? Also es beklagt sich ja jetzt kaum jemand über Langeweile. Und Langeweile ist ja auch gerade das, wo man halt bei Kindern dann wieder sagt, die müssen sich auch mal langweilen, damit die halt wieder kreativ sein können und auf neue Gedanken und Ideen kommen. Und wir versuchen das irgendwie bei unseren Kindern zu beherzigen. Und in unserem eigenen Alltag gibt es kein Fitzelchen Langeweile irgendwie, weil wir jede Sekunde sofort möglichst produktiv und sinnvoll füllen. Sinnvoll ist ja auch noch so ein Thema, ne? Also, dass man halt irgendwie das Gefühl hat, wir diskutieren darüber, was sinnvolle Beschäftigungen sind. Das ist ja nochmal so eine ganz, ganz andere Baustelle. Ich habe mal einen sehr lustigen Artikel gelesen. Da ging es, da war ein Zitat drin darüber, wie im, ich glaube, 18. Jahrhundert oder so über das Lesen geschrieben wurde. Und Lesen ist ja jetzt heute so die Freizeitbeschäftigung, die irgendwie so einen intellektuellen Anstrich hat und auch irgendwie so total sinnvoll gilt. Und wenn man das Wort Lesen in diesem Zitat durch Videospiele ersetzt hätte, hätte das aus einer Zeitung von heute sein können. Ne? Also es war wirklich so ganz knallhart, irgendwie so dieser Müßiggang des Lesens, so eine Verrohung der Gesellschaft und irgendwie, ne? Also das war so witzig, weil ich halt dachte, so verändert sich halt der Blick auf Beschäftigung und auf die Definition von sinnvoll oder nicht sinnvoll so im Laufe der Zeit. Das ist halt echt irgendwie ganz verrückt. Und wenn man sich das bewusst macht, dann kann man auch direkt von vornherein sagen, dann nehme ich doch lieber mich als Maßstab und das, wie ich mich damit fühle und was mich entspannt und was mich erholt. Und ob das jetzt irgendwie Backen, Videospiele, Bücher lesen, spazieren gehen oder sonst was ist, ist eigentlich für alle anderen auch völlig egal.
Mich als Maßstab, oh, das nehme ich mir auch so als Zitat hier wieder mit raus, mich als Maßstab zu nehmen. Und was mir noch so ein bisschen im Kopf rumschwebt, ist so dieses Glorifizieren von Stress. Das ist ja auch so ein Buzzword, was ich aber finde, total den Zahn der Zeit trifft. Dieses ewige Glorifizieren von genau höher, schneller, weiter und Stress. Mhm. Also auch ich habe mich wirklich vor und auch am Peak vor meinem Burnout an dem Punkt befunden, wo ich dachte, wenn mich jemand fragt, ob ich für irgendwas Zeit habe und ich sage, nee, geht nicht, ich habe noch so und so viele Projekte zu tun, dann ist das total cool. Ja, das war für mich so, bam, eat this, weil ich habe Stress. Und das Thema hatte ich auch mit einem anderen Podcast-Gast schon mal, da ging es genauso, die meinte auch, ja, das war so eine Genugtuung zu sagen, nee, kann ich nicht. Ich kann nicht mit aufs Fußballspiel von meinen Kindern, weil ich muss noch arbeiten.
Ja, ja, ich habe so viel zu tun.
Genau so, oh, ich habe so viel zu tun, mach das mal ohne mich. Also, aber auch wieder so von außen getriggerte und geleitete vermeintliche Glaubenssätze und Rollenbilder, die man irgendwie erfüllen soll. Vor allem auch als Mutter und als Mutter, die vielleicht auch eben nicht nur Mutter sein will, sondern auch Beschäftigte, sein möchte, ist es, glaube ich, noch mehr in diesem Zwiespalt immer zwischen ich möchte arbeiten und es gibt ja auch guten Stress. Also Stress ist ja nicht immer nur Stress. Aber trotzdem halt auch, also unterm Strich in Summe noch mit einem positiven, ne, mit einem positiven Ergebnis rauskommen. Und das ist, glaube ich, also genau mich als Maßstab zu nehmen, mich irgendwie frei zu machen. Und ja, das ist verdammt viel Arbeit und Reflexion, immer und immer wieder. Da kommt man auch nie an einem Punkt X an und sagt, jetzt habe ich es erreicht. Haben wir auch schon mal gesprochen halt, ne? Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, oder? Magst du noch, oder gibt's noch so ein, zum Abschluss so ein, ich will nicht sagen Mini-Hack, aber noch was, was du unbedingt mitgeben möchtest, so praktische Natur, was man vielleicht jetzt auch wirklich direkt heute, morgen, wenn man den Podcast gehört hat, umsetzen kann, um zu merken, wie sich denn so 10, 15 Minuten wiedergewonnene Zeit eigentlich anfühlen?
Also ich glaube, was so ein Mini-Hack ist, den man wirklich relativ schnell umsetzen kann, ist wirklich am Vorabend den nächsten Tag planen. Sich einfach mal einen Kalender, eine Seite ausdrucken oder ein Blatt Papier nehmen und halt wirklich mal aufschreiben, was steht morgen alles an, welche Termine habe ich, was sind denn meine Prioritäten für den Tag? Und weil das Thema Prioritäten setzen vielen schwerfällt, weil das ja auch so ein theoretisches Konstrukt ist irgendwie, ist mein Tipp dann immer halt, zu versuchen, dem Tag ein Motto zu geben. Halt nicht in Prioritäten, in erstens, zweitens, drittens zu denken, sondern zu sagen, überleg dir doch mal so einen Slogan für den Tag. Wie könnte denn dein Tag morgen, unter welcher Überschrift könnte der stehen? Und das ist dann was, wenn man das mal einmal aufschreibt und das im Blick behält, den Tag über, das trägt einen dann manchmal so ein bisschen durch den Tag und hilft einem halt, das nicht so ganz aus dem Blick zu verlieren, im wahrsten Sinne des Wortes.
Schön. Ich nenne sowas liebevoll Intention. Ja. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Also Intention Setting, Englisch auf Deutsch heißt ja auch Intention. Also genau, du sagst Motto oder Slogan dazu. Es trifft alles dasselbe, glaube ich. Ja, sich so, ich finde das toll. Ich mache tatsächlich für die Woche, mache ich das so, dass ich mir so eine Intention für die Woche, auch mit meinem Team mittlerweile machen wir das im Monday Morning Meetup. Jeder setzt sich so ein Weekly Goal / Intention, was er einfach geleistet haben möchte, womit er sich gut fühlen möchte am Ende der Woche. Es sind jetzt zwar 5 Tage und nicht ein Tag, aber ich finde, es ist auch schon mal ein Schritt hinzu, auch im Job weil da fängt es ja auch wieder an, da könnten wir nochmal eine Stunde dranhängen, Christina, was das denn alles auch im Job und auch wieder, finde ich, in weiblich geführten oder dominierten Branchen vielleicht ausmacht, weil auch da ticken schon frauengeführte Unternehmen und männergeführte Unternehmen und auch Teams anders. Und ich leite mein Team zum Beispiel auch ganz anders, als es, glaube ich, ein Mann machen würde in meiner Rolle als Geschäftsführerin. Und ach, da guck mal, da hängen wir direkt nochmal. Teil 2 kommt dann vielleicht in ein paar Monaten mit Christina. Ja. Das wäre, glaube ich, auch nochmal super spannend, da nochmal tiefer reinzublicken, oder?
Das ist ein super spannendes Thema. Vor allem auch, also ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, als du dich selbstständig gemacht hast, aber ich hatte halt am Anfang ganz oft so diesen Gedanken im Hinterkopf, irgendwie so dieses, du musst jetzt möglichst schnell, möglichst beschäftigt sein, weil so eine Anlaufzeit haben, das wirkt irgendwie merkwürdig. Ne? Also so dieses Gefühl von, es darf jetzt gerade, weil du dich jetzt selbstständig machst, darf keiner das Gefühl haben, du machst dir jetzt einen faulen Lenz irgendwie, ne? Sondern du musst halt irgendwie jetzt ganz schnell irgendwie nochmal dreimal mehr arbeiten als alle anderen. Ist ja auch ein ähnliches Themengebiet insofern.
Toll.
Ja, ist ein super spannendes Feld, wenn man sich damit mal beschäftigt, was man so an Bildern im Kopf hat, was halt eigentlich Produktivität ausmacht.
Zeitmanagement als Selbstständige. Ja, also die Folge kommt auf jeden Fall noch. Zeitmanagement in der Arbeitsumgebung, nachdem wir heute eher so die Privatumgebung angerissen haben und ich glaube, da schon sehr viel Spannendes entdeckt haben. Das machen wir auf jeden Fall noch, Christina. Cool. Da habe ich super viel Bock drauf. Jetzt lass mich dich noch zum Abschluss meine Lieblingsfrage stellen. Und ich glaube, ganz viel hast du auch schon verraten. Aber ich stelle sie dir trotzdem noch, weil es dazugehört. Wie sorgst du denn, Christina, gut im Alltag für dich selbst? Ich kann mir die Antwort ja schon denken, aber sag doch nochmal.
Also das ist jetzt nicht nur eine einzelne Sache, aber ein Teil, der für mich wirklich total wichtig ist, ist meine Morgenrunde durch den Wald. Ich liebe im Wald spazieren gehen und ich gehe morgens immer ein kleines Stück auf dem Schulweg mit und biege dann ab in Richtung Wald und gehe wirklich eine Dreiviertelstunde, eine Stunde im Wald spazieren und lasse meine Gedanken fließen. Und das ist tatsächlich so meine Zeit. Ich habe am Anfang ein bisschen schlechtes Gefühl gehabt, weil ich dachte, naja, das ist ja dann Arbeitszeit, die du da verschwendest. Aber das ist so wichtig für mich, auch für meine Gedanken zu sortieren. Ich habe die besten Ideen auf diesen Spaziergängen und die machen mich auch einfach glücklich und zufrieden.
Warum wundert mich das nicht? So schön. Also auch hier nochmal eine Inspiration und ein Appell, raus in die Natur, auch beim Thema Selfcare, aber auch beim Thema Zeitmanagement. Wenn man denkt, man hat jetzt keine Zeit, 15 Minuten rauszugehen, sage ich immer, dann sollte man mindestens 30 Minuten rausgehen. Ja, so, das ist so dieses Mindset, was man einfach shiften muss. Ne? Wow, wow, wow. Also Christina, wir haben so viel Futter, wir könnten noch Stunden füllen. Teil 2 ist auf jeden Fall schon fest. Ne? Dafür suchen wir einen Termin für das Thema Zeitmanagement im Arbeitsalltag als Frau und Selbstständige und vielleicht auch irgendwo dazwischen. Ich freue mich riesig, dass du heute mein Gast warst. Ich habe so viele Parallelen auch entdeckt. Das fand ich ganz spannend zwischen der Zeitmanagement-Zeit und Themenbereich und der Self-Care-Welt, in der ich mich befinde und die Kreativität, die irgendwie alles so nochmal deckelt und abdeckt und überall drinsteckt. Also das fand ich super schön. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dir hat es genauso gefallen und dein Input.
Ich fand's toll. Es war ein super schönes Gespräch und die Zeit ist so verflogen, würde ich sagen.
Ja, ich hab's dir gesagt. Wenn du noch mehr Inputs und Inspirationen auf dem Account vor allen Dingen von Christina sehen und lesen und auch hören möchtest, sie spricht auch sehr viel, die Christina, auf ihrem Instagram-Account. Ne? Es gibt auch eine tolle Märchenstunde.
Ja.
Also das ist jetzt auf jeden Fall schon der Cliffhanger. Schau dir auf jeden Fall mal die Märchenstunde von Christina an auf @thehappyworklife. Das ist dein Instagram-Account, du hast auch eine Steady-Community, ne? Das ist alles verlinkt auf Instagram, glaube ich, das ist so dein Hub, wenn man sich da weiter informieren möchte. Ein Blog ist auch in the making, habe ich mir sagen lassen, also da kommt auf jeden Fall noch ganz viel, aber ich finde, dein Instagram-Account ist einfach so erfrischend und wahnsinnig inspirierend und auch humorvoll, also schau da unbedingt mal vorbei, wenn
Vielen
du Christina Dank. Noch ein bisschen tiefer kennenlernen möchtest und bald in Teil 2 in meinem Podcast.
Total gerne, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ich danke dir, Christina, und wünsche dir alles, alles Gute auf deinem Weg. Schön,
danke,
dass du da warst.